Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 106. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Mitarbeiterentsendung, Arbeiten rund um den Globus. Anteilsveräußerung im Konzern, kein wichtiger Grund zur vorzeitigen Beendigung der Organschaft. Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses mit PKW-Nutzung nur bei Fremdüblichkeit. Viele Unternehmen, die weltweit tätig sind, entsenden ihre Mitarbeiter ins Ausland. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der entsandten Mitarbeiter um rund 25% gestiegen. Bis zum Jahr 2020 wird ein weiterer Anstieg um 50% erwartet. Darüber hinaus wird sich die Zahl der Länder, in die ein global tätiges Unternehmen Mitarbeiter durchschnittlich entsendet, bis 2020 voraussichtlich nahezu verdreifachen. Welche Gründe gibt es für einen Auslandseinsatz?
Diese Frage beantwortet Petra Raspels, Partnerin bei PwC in Düsseldorf, so:
Jenseits der Grenzen des Heimatlands zu arbeiten, ist für eine neue Generation von Mitarbeitern nicht mehr die Ausnahme, sondern ein Regelbaustein der persönlichen Entwicklung. Die Gründe für einen solchen Einsatz sind dabei vielfältig. Neben Maßnahmen zur Personalentwicklung sind die Erschließung neuer Märkte und die Übernahme von überregionalen Führungsaufgaben klassische Motive des grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsatzes. Untersuchungen zeigen zudem, dass global agierende Unternehmen den internationalen Einsatz ihrer Mitarbeiter auch als Baustein zur Sicherstellung ihrer internationalen Präsenz verstehen.
Zitat Ende.
Ein Schreibtisch im Ausland ist aber nicht nur die moderne Variante der klassischen Talentschmiede für Fach- und Führungskräfte. Ein solcher Arbeitsort bringt mitunter weitreichende steuerliche Folgen mit sich, für den Arbeitgeber wie den Arbeitnehmer. Auch stellen sich Fragen, welche die Sozialversicherungspflicht der entsandten Arbeitnehmer betreffen oder die arbeitsrechtliche Gestaltung der Auslandseinsätze. Wie können Unternehmen feststellen, ob sie grundsätzlich bereit sind, die Herausforderungen des grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsatzes zu bewältigen?
Das lässt sich beispielsweise anhand folgender Fragen überprüfen. Gibt es eine Entsenderichtlinie? Wie werden die Entsendungen arbeits- und aufenthaltsrechtlich ausgestaltet? Wie wird die sozialversicherungsrechtliche Position des Mitarbeiters während des Auslandseinsatzes sichergestellt? Oder wie werden steuerliche Fragestellungen geregelt, also Lohnsteuereinbehalt, Kostentragung, Unterstützung des Entsandten, bei der Einkommensteuer etc.? Die Liste ließe sich beliebig verlängern, aber sie vermittelt sich ja bereits in dieser Kürze einen ersten Eindruck von der Komplexität des Themas und den damit verbundenen Herausforderungen für das entsendende Unternehmen und für den entsandten Mitarbeiter.
Auf der Grundlage sogenannter Entsendungsrichtlinien regeln Unternehmen Rahmenbedingungen für die Gestaltung und Durchführung des Auslandseinsatzes, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der vertraglichen Eingliederung des Arbeitnehmers während der Entsendung bzw. dessen Rückkehr und Wiedereingliederung nach der Beendigung des Auslandseinsatzes. Solche Richtlinien enthalten aber auch die Vereinbarungen, die hinsichtlich der Themen Vergütung, Versorgung oder der Kostentragungspflicht bei vorzeitiger Rückkehr aus dem Gaststaat getroffen wurden. Ist dies ausreichend, um die Rechte und Pflichten der Parteien während des Auslandseinsatzes zu bestimmen?
Dazu äußert sich die Rechtsanwältin Dr. Nicole Ehlert, Partnerin bei PwC in Düsseldorf.
Neben der Entsenderichtlinie ist meist auch der Abschluss einer Zusatzvereinbarung für den Auslandseinsatz erforderlich. Das hat den einfachen Grund, dass das inländische Arbeitsverhältnis und damit auch der Inlandsarbeitsvertrag in der Regel Auslandstätigkeiten, welche den Umfang einer Dienstreise überschreiten, nicht umfasst, sodass die Notwendigkeit besteht, zusätzliche vertragliche Regelungen zu vereinbaren. In dem Verhältnis zwischen Entsenderichtlinie und arbeitsvertraglicher Regelung geht die einzelvertragliche Regelung als speziellere Regelung der Entsenderichtlinie vor und kann Ausnahmen zu dieser beinhalten.
In dieser Entsendevereinbarung werden die Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Auslandstätigkeit konkretisiert. Eine wichtige Rolle kommt dabei den zu übernehmenden Ausgaben zu. Wer trägt die Kosten für den Umzug, das Hotel, die Wohnung oder den Sprachkurs? Eine klare Kostenregelung schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten.
Wie lange sollte eine Mitarbeiterentsendung sinnvollerweise andauern?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten und ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine Mitarbeiterentsendung setzt lediglich voraus, dass die Auslandstätigkeit von vornherein zeitlich begrenzt ist. Dabei unterscheidet man abhängig von der Dauer des Auslandseinsatzes zwischen Langzeitentsendung, Kurzzeitentsendungen oder Projekteinsatz, lokale Einstellung, Lokalisierung und dem befristeten Pendeln.
Worin bestehen die Unterschiede?
Die Langzeitentsendung ist die klassische Form des Einsatzes internationaler Mitarbeiter und bezeichnet Auslandseinsätze für mehrere Jahre. In Abgrenzung dazu sind die Kurzzeitentsendungen üblicherweise auf einen Zeitraum zwischen 3 Monaten und 1 Jahr ausgelegt. Eine Tätigkeit im Ausland kann aber auch über befristetes Pendeln in ein anderes Land ausgeübt werden. Der Mitarbeiter befindet sich hierbei für einen bestimmten Zeitraum jeweils mehrere Tage pro Woche im Ausland. Den Rest der Arbeitswoche verbringt er im heimischen Betrieb. Bei der sogenannten lokalen Einstellung gibt es im Gegensatz zu den anderen Einsatzformen in der Regel keinen Transfer von einer Organisation in eine andere. Stattdessen wird ein Mitarbeiter für den Einsatz in einer Auslandsgesellschaft rekrutiert und erhält einen lokalen Arbeitsvertrag. Die Lokalisierung wiederum hat, trotz der ähnlichen Bezeichnung, einen völlig anderen Hintergrund als die lokale Einstellung. Hier geht immer ein zunächst befristeter Auslandseinsatz voraus. Verbleibt der betreffende Mitarbeiter danach im Gastland, entfallen die mit der Entsendung verbundenen Arbeitgeberleistungen wie Heimflüge, Wohnungs- oder Lebenshaltungskosten. Das Vergütungspaket richtet sich in diesem Fall nach den vor Ort üblichen Konditionen.
Welche steuerlichen Konsequenzen hat so ein Auslandseinsatz?
Wenn Arbeitnehmer für ihren inländischen Arbeitgeber im Ausland tätig werden, stellen sich aus steuerlicher Sicht im Wesentlichen die Fragen, wo der Arbeitslohn steuerpflichtig bezüglich Lohnsteuer und Einkommensteuer ist, wie die im Ausland erhobene Steuer bei der deutschen Steuer berücksichtigt wird und ob die Kosten der Entsendung steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben sind. Grundsätzlich gilt, dass natürliche Personen in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, wenn sie im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Im Rahmen von Auslandsentsendungen kommt es für die Frage der Steuerpflicht in der Regel auf den Wohnsitz des Arbeitnehmers an. Ist dieser weiterhin in Deutschland, bleibt der Arbeitslohn in Deutschland steuerpflichtig. Bei entsendeten Mitarbeitern ist ein inländischer Wohnsitz zu vermuten, wenn die Wohnung in Deutschland beibehalten wird und deren Nutzung jederzeit möglich ist. Bei Auslandstätigkeiten kann der Fiskus des Tätigkeitsstaats zusätzlich Steuerforderungen stellen. Um hier eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, hat Deutschland mit vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. Sie dienen, kurz gesagt, nur einem Zweck, und zwar dem, das Besteuerungsrecht jeweils einem der beteiligten Staaten zuzuweisen. Bei Gehaltseinkünften ist das regelmäßig der Staat, in dem der Mitarbeiter seine Tätigkeit ausübt.
Gibt es Ausnahmen von diesem Grundsatz?
Ja, sie beeinflussen aber die Höhe des Steuersatzes, mit dem die inländischen Einkunftsanteile, wie zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, besteuert werden. Eine wichtige Ausnahme in diesem Zusammenhang ist die sogenannte 183-Tage-Regelung. Danach werden Einkünfte dann abweichend von dem in den Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Grundsatz nicht im Land der Tätigkeit besteuert, sondern im Wohnsitzstaat des Mitarbeiters, wenn der Arbeitnehmer sich nicht länger als 183 Tage im Jahr im Tätigkeitsstaat aufhält und wenn der Arbeitgeber, der die Vergütung zahlt, nicht im Tätigkeitsstaat ansässig ist und der Arbeitslohn nicht von einer im Tätigkeitsstaat gelegenen Betriebsstätte des Arbeitgebers getragen wird.
Bei Auslandsentsendungen zwischen international verbundenen Unternehmen ist zudem zu klären, ob der Arbeitnehmer in das aufnehmende Unternehmen eingebunden ist und das aufnehmende Unternehmen wirtschaftlich den Arbeitslohn trägt. Für die Ermittlung der jeweiligen Fristen ist auf die konkrete Regelung in einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen und Vertragsstaaten zu achten. Was ist außerdem wichtig?
Wenn die Steuerbefreiung nach den Regelungen des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens von einem Antrag abhängt, darf der Lohnsteuerabzug nur dann unterbleiben, wenn eine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamts vorliegt. Anders sieht es aus, wenn zwischen Deutschland und dem Tätigkeitsstaat kein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen wurde. In diesem Fall kann der Steuerpflichtige die im Ausland festgesetzte und entrichtete Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anrechnen. Ähnlich wie im Steuerrecht müssen auch im Sozialversicherungsrecht viele Probleme gelöst werden. Einen kompetenten Berater hinzuzuziehen, ist deshalb dringend zu empfehlen. Durch ihre internationalen Anknüpfungspunkte legen die Steuer- und Sozialversicherungsfragen nahe, einen deutschen und einen ausländischen Berater einzuschalten.
Wo finden Unternehmen und Arbeitnehmer vertiefende Informationen zu dieser Thematik?
Es lohnt ein Blick in folgende Publikationen. Das Praxishandbuch Auslandseinsatz von Mitarbeitern der beiden PwC-Expertinnen Petra Raspels und Dr. Nicole Ehlert vermittelt Praxistipps für einen erfolgreichen Auslandseinsatz. Das Buch German Employment Law von Dr. Nicole Ehlert und Professor Dr. Christopher Brooks gibt in englischer Sprache einen Überblick über die vielen Fragen, die sich Unternehmen stellen, die ihren Sitz in anderen Staaten haben und in Deutschland Mitarbeiter beschäftigen oder eine Niederlassung eröffnen.
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Gewinnabführungsvertrag ohne steuerschädliche Folgen vor Ablauf der fünfjährigen Mindestlaufzeit beendet werden? Mit dieser Frage hatte sich der Bundesfinanzhof zu beschäftigen und stellte klar: Erfolgt die vorzeitige Aufhebung des Vertrags aus rein konzernplanerischen Motiven sowie zum Zwecke der Verlustverrechnung, liegt insofern kein unschädlicher, wichtiger Grund vor. Um was für einen Sachverhalt ging es?
Der Organträger, eine KG, hatte die Beteiligung an der Organgesellschaft, einer GmbH, im Rahmen einer Konzernumstrukturierung an die Deutsche Obergesellschaft, eine Holdinggesellschaft, veräußert, um so die Anwendung der sogenannten britischen Controlled Foreign Company Regelungen, kurz CFC Rules, zu vermeiden. Als Controlled Foreign Companies werden überwiegend Gesellschaften bezeichnet, die ihren Sitz im Ausland haben und die von ihren im Inland ansässigen Gesellschaftern beherrscht werden. Im Streitfall wurden die Anteile der KG über eine niederländische Holdinggesellschaft von einer Gesellschaft in Großbritannien gehalten. Die GmbH hatte im ersten Jahr der Organschaft ihr Wirtschaftsjahr umgestellt und ein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet. Die Beteiligung an der GmbH wurde gegen Ende des zweiten Wirtschaftsjahres der Organschaft veräußert. Das Finanzamt erkannte die Organschaft für das Erstjahr nicht an. Begründung: Die fünfjährige Mindestlaufzeit sei wegen des kürzeren Rumpfwirtschaftsjahres nicht eingehalten und auch eine Beendigung aus wichtigem Grund liege nicht vor, zumindest wenn die Beteiligung nicht an einen fremden Dritten veräußert wurde.
Die GmbH klagte und unterlag im Ergebnis sowohl beim Finanzgericht als auch vor dem Bundesfinanzhof. Warum?
Nach Meinung der BfH-Richter seien letztlich weder der Verkauf der GmbH im Konzern noch die Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen in Großbritannien, also der CFC-Rules, als wichtiger Grund anzusehen. Wäre nämlich jeder Verkauf innerhalb eines Konzerns steuerlich unschädlich, dann wäre die Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrages innerhalb eines Konzerns dem Belieben der Beteiligten überlassen. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, eine außerordentliche Kündigung bzw. eine Verkürzung der Mindestlaufzeit zuzulassen, insbesondere falls es bei Vertragsabschluss zu nicht vorhersehbaren wesentlichen Störungen der Vertragsbeziehungen komme. Wenn es den Parteien jedoch darum gehe, die Rechtsfolgen der Organschaft mittels Vertragsaufhebung zeitlich zu begrenzen, um die fünfjährige Mindestlaufzeit zu unterlaufen, so liege steuerlich kein wichtiger Grund vor.
Aus welchem Sachverhalt ließ sich dieses Motiv ableiten?
Ziel der Gesellschaften war es, die bei Vertragsbeginn vorhandenen gewerbesteuerlichen Verlustvorträge der KG zu verbrauchen. Mit der danach erfolgten vorzeitigen Aufhebung des Gewinnabführungsvertrags und der Umstrukturierung habe man dann dem Ziel einer steuerlich optimalen Konzernstruktur entsprochen. Die GmbH wusste bereits bei Abschluss des Gewinnabführungsvertrages, dass ihr vierstufiger Konzernaufbau nicht den britischen CFC-Anforderungen entsprach. Trotzdem hatte sie sich dem hier konzernatypischen Konzept der Organschaft bedient, um zunächst gewerbesteuerliche Verlustvorträge des Organträgers nutzen zu können. Abschließend gingen die Münchner Richter im Lichte des anfänglich gebildeten Rumpfwirtschaftsjahres auch auf die Zeiterfordernis der fünfjährigen Mindestlaufzeit ein und stellten klar, dass sich die feste Vertragslaufzeit auf 5 Zeitjahre beziehe und nicht etwa, wie vom Finanzamt behauptet, auf 5 12-monatige Wirtschaftsjahre.
Ist ein Ehegattenarbeitsverhältnis steuerrechtlich anzuerkennen, insbesondere wenn dem geringfügig beschäftigten Ehegatten die Nutzung eines Pkw zu günstigen Konditionen gestattet wird? Die Pkw-Überlassung ist in solchen Fällen nur dann unbedenklich, wenn die Konditionen fremdüblich sind. Dies ist das Urteil des Bundesfinanzhofs im vorliegenden Fall. Wie war die Sachlage?
Der Kläger hatte seine Ehefrau mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 12, später dann 17 Stunden angestellt. Die Tätigkeiten umfassten unter anderem allgemeine Bürotätigkeiten, vorbereitende Buchhaltung, Prüfungen von Provisionsabrechnungen sowie Reinigungsarbeiten. Das Arbeitsentgelt betrug zunächst 100, später 150 Euro pro Monat sowie die Möglichkeit, ein Kraftfahrzeug ohne Einschränkung und Selbstbeteiligung zu nutzen. Unter Berücksichtigung eines weiteren Vergütungsbestandteils, nämlich des geldwerten Vorteils für das Kraftfahrzeug, belief sich das monatliche Bruttogehalt auf insgesamt 587 Euro. Das Finanzgericht hatte den mangelnden Fremdvergleich als Grund für die Klageabweisung angeführt. Gegen das Urteil legte der Kläger erfolglos Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesfinanzhof ein.
Aus welchem Grund lehnten die BfH-Richter die Beschwerde ab?
Der BfH stellte klar, dass Gehaltszahlungen an Angehörige grundsätzlich Betriebsausgaben sein können. Aber nicht jedes Ehegattenarbeitsverhältnis wird steuerlich anerkannt. Angesichts des bei Angehörigen vielfach fehlenden Interessengegensatzes und der daraus resultierenden Gefahr des steuerlichen Missbrauchs muss anhand einer Gesamtwürdigung sichergestellt sein, dass die Vertragsbeziehung und die auf ihr beruhenden Leistungen tatsächlich dem betrieblichen und nicht dem privaten Bereich zuzurechnen sind. Letzteres war hier der Fall. Die Bedingungen hielten dem Fremdvergleich nicht stand, denn der Inhalt des Arbeitsverhältnisses, im Streitfall einfache Büro- und Reinigungsarbeiten, geringe Höhe der Vergütung, stand in keinem Verhältnis zur uneingeschränkten Nutzungsmöglichkeit eines hier hochwertigen PKWs.
Mitarbeiterentsendungen, Anteilsveräußerungen im Konzern sowie die Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses. Das waren die Themen der 106. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.